zu unserer zweiten Podcast-Folge. Heute mit Helene Michler. Wir haben zusammen die Umfrage der Berliner Ärztinneninitiative erstellt und durchgeführt, die wir im Endeffekt dafür gemacht haben, als einerseits eine Bestandsaufnahme, wie es so unseren Mitgliedern geht, und andererseits auch so als Vorbereitung auf die nächste Runde der Tarifverhandlungen, weil wir einfach in der letzten Verhandlungsrunde gemerkt haben, ja, wir haben viel Feedback, viele interessante Stories gehört, aber im Endeffekt, ja, immer Einzelgeschichten, ohne dass wir uns wirklich auf gute Zahlen verlassen. Genau, vielleicht erstmal, hallo Helene, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Willst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Helene Michler. Ich bin auch eine Ärztin an der Charité, wie ihr euch denken könnt. Ich arbeite gerade in der internistischen Notaufnahme im Virchow und ich habe so ein bisschen mitgeholfen bei der Umfrage und freue mich richtig, dass da so viele mitgemacht haben und wir deswegen auch so coole Ergebnisse zeigen können oder aussagekräftige.
Genau, mitgemacht haben nämlich ganz schön viele. Wir haben, schätzen es ja ungefähr so auf ein Drittel aller möglichen Teilnehmenden quasi ein. Was sind denn da die genauen Zahlen?
Also, wir haben eigentlich eine ganz gute Verteilung bei den beruflichen Karrierestufen sozusagen. Wir haben über 400 Ärztinnen in Weiterbildung, die mitgemacht haben. Dann auch Fachärztinnen, die so 130 insgesamt waren, und auch ein paar Oberärztinnen haben mitgemacht. Aus den Abteilungen ist es eigentlich auch eine ganz gute Verteilung. Und genau, dann gibt es noch den Arbeitsbereich. Da gibt es natürlich mehr Normalstationen als alles andere, aber die sind auch ganz gut verteilt. Was wir jetzt dann nicht dabei haben, sind Menschen, die vor allem in der Lehre primär tätig sind.
Genau, da muss man natürlich auch sagen, das gibt es bei uns ja eigentlich kaum. Ne? Lehre wird häufig dann als Nebenaufgabe gemacht. Aber andererseits, dafür, dass man an der Universität ist, ist dann schon eigentlich auffällig. Ne? Es gibt keine Leute, die hauptsächlich in der Lehre arbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine Realität, worüber man wenig nachdenkt im Alltag. Ne? Mhm. Und genau, insgesamt, nach den Jahresberichten der Charité arbeiten ja so rund 2400 Vollkräfte an der Charité. Davon, da sind ja schon eingerechnet auch die ganzen Professoren. Da gibt es über 300, und zu jeder Klinikleitung gehört ja immer auch noch geschäftsführende OberärztInnen. Also da kann man schon ein gutes Stück von den 2400 abziehen. Also, ne, wir schätzen das so fast so auf 1000 Leute, wo man sagen kann, gut, die sind jetzt nicht so im Rahmen unserer Zielgruppe. Die gehören eher so quasi zur Leitungsebene. Und dann kommt man so auf grob, ne, 1500 Leute, von denen man eine Antwort auf diese Umfrage erwarten würde. Und wir haben da über 500 Rückläufer bekommen, also kann man schon sagen, ein Drittel der Gruppe erreicht. Das ist eine, ja, sehr belastbare Statistik. Wer da nicht mitreden will, gut, der muss nicht mitreden, aber wir haben auf jeden Fall eine gute Darstellung. Und genau, das sieht man ja genauso, wenn man die Abteilungen anschaut. Die sind so, ja, hatten wir eigentlich fast von überall Rückläufer, und außer vom insgesamten Bild deckt sich das so mit der Anzahl der Angestellten, auch wenn man das so mit den Charité-Abteilungsseiten vergleicht, passt das schon. Ne? Anästhesia ist sehr große Gruppe, und die einzelnen Abteilungen der Größe entsprechend. Auch das Gleiche gilt für die Campi. Ne? Das Virchow-Klinikum als größter Campus, Mitte danach und CBF in Folge. Das passt ja ganz gut. Mhm. Genau, eine der ersten Fragen, die wir gestellt haben, so der Ampelstand. Also für alle, die es nicht kennen, unsere Arbeitszeit wird mit der Ampel gemessen, und die nimmt Farben ein, je nachdem, wie viele Überstunden man so hat. Und da haben wir eben abgefragt, wie ist jetzt der aktuelle Ampelstand. Genau, Helene, was sieht man da?
Die gute Nachricht ist wahrscheinlich, 30% sind im grünen Bereich. Das heißt 0 bis 20 Stunden, also Überstunden. Und was wir noch sehen können, ist, dass im Roten und Violetten, also Violett ist quasi noch mehr Stunden im Plus als Rot, sind so würde mal sagen, über 20%.
Mhm, 23%, genau.
Danke fürs Rechnen. was wohl eine Verbesserung darstellt seit der letzten Tarifverhandlung.
Genau, da wurde uns gesagt, ne, im Endeffekt als Auskunft, dass so ein Drittel in dem Bereich ist. Ja, also da haben wir schon von einem Drittel auf ein Viertel reduziert. Aber das muss man auch einfach mal klar sagen. Ne, der rot-violette Bereich, der heißt über 40 Überstunden. Ne, das ist eine ganze Arbeitswoche, die man quasi eigentlich mal daheim bleiben müsste, um auf ein ausgeglichenes Stundensaldo zu kommen. Ne? Grün bedeutet ja nicht, dass man nicht arbeitet, sondern dass man einfach so viel arbeitet, wie im Arbeitsvertrag steht. Genau, gut. Und wir wollten heute so ein paar von den spannendsten Fragen besprechen und mal so einen kleinen Überblick geben, wie denn so das Arbeiten in einem großen Universitätsklinikum ist. Ja? Und Motto von so einer Uniklinik ist ja Lehren, Forschen, Heilen. Und entsprechend hatten wir die Frage gestellt, wie sind denn da so die Rahmenbedingungen? Lene, ja. Was sind da so die Antworten?
Also die exzellente Lehre wird durch die Rahmenbedingungen erlaubt. Da haben ungefähr nicht ganz so viele zugestimmt. Und zwar so ein bisschen mehr als 3%, was natürlich nicht so viel ist. Dann haben wir nach der exzellenten Forschung gefragt, ob die ermöglicht wird durch die Rahmenbedingungen. Das war ein bisschen mehr, nämlich insgesamt ein bisschen mehr als 6%, 6,7.
Und die Patientinnenversorgung, also dass die Bedingungen es erlauben, das Patientinnenwohl in den Mittelpunkt zu stellen, da haben 10% zugestimmt. Also das sind insgesamt, also muss man schon sagen, ein schwieriges Zeugnis mit viel Ablehnung zu den Aussagen, dass die Rahmenbedingungen es ermöglichen, wirklich gut zu lernen, zu forschen und zu heilen. Mhm. Ja, das hatten wir auch auf unserem Streikplakat letztes Jahr. Lernen, forschen, heilen oder entbehren, pfuschen, eilen. Und damit haben wir eigentlich auch ganz gut, sehen wir ganz gut, na, das entspricht schon ein bisschen der Realität, dass man eben doch Schwierigkeiten hat, seinen eigenen Ansprüchen auch gerecht zu werden, was, glaube ich, auch sehr viel Frustration auslöst.
Mhm.
Da kommen wir ja schon so ein bisschen mit den Daten dahin, so, was sind die Ursachen dahinter?
Genau. Eine Frage ist gewesen nach der Übernahme von nichtärztlichen Aufgaben, die vielleicht auch eine Ursache sein kann dafür, dass wir so schlecht heilen können. Da stimmen ziemlich viele zu. Und zwar sind das eigentlich, also es sind mehr als 80%, die sagen, dass sie zu viele oder viele nichtärztliche Aufgaben übernehmen.
Genau, ne? Das sind ja so die klassischen Sachen, die man macht. Irgendwelche Formulare ausfüllen, Statistiken, Fragebögen, Dokumentationsaufgaben und auch so Versorgungsaufgaben und allgemein so das Organisatorische, ne? Vom Faxen zum Betten schieben, zum Saubermachen, Betten suchen, wenn man in der Notaufnahme arbeitet. Das sind ganz viele Aufgaben, wo man ein Studium für braucht, theoretisch. Keine medizinischen Fachkenntnisse, wo man sich eigentlich Unterstützung in der Organisation, egal ob durch Digitalisierung oder durch entsprechende Hilfskräfte, wünschen würde, weil man einfach dran denkt, dass die ÄrztInnen die teuerste Arbeitsgruppe sind, die teuerste Personalgruppe, ist es schon erschreckend, wie viel nichtärztliche Aufgaben übernommen werden. Genau, dann hatten wir noch ein paar andere Fragen gestellt.
Ja, da geht es auch so ein bisschen darum, wie man sich verhält, wenn man krank wird. Was, glaube ich, viele auch so ein bisschen empfinden. Es scheint offensichtlich schwer, sich arbeitsunfähig zu melden, wenn man krank ist. Da stimmen also 70% zu, dass es ihnen nicht leicht fällt, sich arbeitsunfähig zu melden.
Genau, ne? Ärztinnen bekannt als die Berufsgruppe irgendwie mit der niedrigsten Krankheitsquote.
Mhm.
Wobei sich das auch so gerade ein bisschen ändert, hat man den Eindruck. Ne? Es gibt ja besorgte Meldungen, dass die Quote jetzt von 1% auf 2% sich verdoppelt hat. Wenn man es so vergleicht, im deutschlandweiten Schnitt sind das, glaube ich, so 4-5%, die üblicherweise mit Krankheit fehlen.
Mhm.
In der Pandemie war das ein gemischteres Bild, je nach Welle, aber das ist jetzt schon die Feststellung, dass nach der Pandemie, wo jetzt eigentlich ja man so halbwegs wieder zu einem normalen Krankenstand zurückkehren sollte, die Ärztinnen doch mehr fehlen. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend, woran das liegt, ob da irgendwo man gelernt hat, dass man sich jetzt mit viralen Infekten auch mal krank schreiben sollte und dann mehr Aufmerksamkeit ist oder auch durchaus denkbar, ne? Einfach die Überlastung, dass die Leute nicht mehr können und es auch vielleicht durch die Pandemie nicht mehr einsehen, sich da so voll aufzuopfern, ne? Anderer Aspekt von so einer Arbeitsrealität ist ja immer Besetzung und auch die oberärztliche Supervision, ne? In der Klinik sind ja, je nachdem, wo man schaut, rund die Hälfte der Leute in Weiterbildung. Und entsprechend, ne, entsprechen die nicht dem Facharztstandard. Um im Krankenhaus zu arbeiten, muss da immer einen fachärztlichen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin geben. Und da hatten wir jetzt die Frage gestellt, ob das mit der aktuellen Besetzung und Supervision eine gut, qualitativ gute Patientinnenversorgung ohne Fehlern sichergestellt ist. Was
Ja,
haben wir denn da?
da stimmen nicht ganz so viele zu. Nur so 13% stimmen dazu, dass das sichergestellt ist. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass man sich so schnell, so schlecht krank melden kann, weil die Besetzung sowieso schon so schlecht ist, dass das dann noch schwieriger wird.
Ja, so auf die Erfahrung, ne, dass da super wenig Spielraum da ist. Ne, einer weniger ist einfach nicht gut zu verkraften. Das ist auch so oft mein Eindruck. Genau. Und ja, entsprechend, ne, in Zeiten, wo dann gesagt wird, na, wir haben zu viel Personal oder es ist zu teuer, ist die Frage, wo will man da eigentlich sparen? Ne? Ein ganz anderer Aspekt von der Arbeitsrealität, Zeitdruck, Unterbrechungen und Störungen.
Ja.
Hatten wir auch so ein bisschen abgefragt.
Wie häufig wir unterbrochen und gestört werden oder die Befragten. Die werden relativ häufig gestört und unterbrochen. Wie viel sind das? 80, 90 fast?
Ja, genau.
Ich übertreibe.
Neun, nee, nee, 90% stimmen zu oder stimmen völlig zu, dass sie bei der Arbeit häufig unterbrochen und gestört werden. Also ganze knackige 60% sagen, ne, dass sie der Aussage völlig zustimmen, zu oft gestört zu
Ja.
werden.
Und
Ne?
auch der Zeitdruck ist dann ein großes Problem. Dazu stimmen noch viel mehr zu. 53% stimmen da völlig zu, dass sie sehr häufig unter großem Zeitdruck arbeiten.
Man kennt's, ne? Man rennt über den Stationsflur, das Decktelefon klingelt, in jedem Gespräch wird man gefühlt unterbrochen. Ganz viele Aufgaben, die man gleichzeitig erledigen muss und möglichst schnell, ne? Ja, das ist bekannt, dass das natürlich die Arbeit dann auch sehr schwierig macht, ne? Und das ist ja auch das, was wir abgefragt haben in der nächsten Frage.
Da geht es um die Aufopferung für meinen Beruf und gerade ob die anderen, die mir so am nächsten stehen, vielleicht selber gar nicht Ärztin oder Arzt sind, das so sehen. Das trifft auch häufig zu. Also
Zwei Drittel, ne?
zwei Drittel
Zwei Drittel der.
sagen, dass sie sich zu sehr aufopfern oder dass die Nächsten sagen, dass sie sich zu sehr aufopfern.
Ja, ne, so ein klassisches Feedback, so wenn gefragt wird, so, ne, hast du mal Zeit? So, ja, nee. Und
Muss
dann, ne,
arbeiten.
genau, muss arbeiten und dann kommt oft so, meine Güte, das ist doch nicht gut für dich, ne? Und ja, das erfahren, ne, eben die zwei Drittel der Leute. Wir sehen ja auch gerade im eigentlich gesamtwirtschaftlichen Rahmen im Gesundheitssystem, dass ja die Gelder knapp werden. Ne? Einerseits arbeiten wir in einem der teuersten Gesundheitssysteme weltweit oder mindestens auch im europäischen Vergleich. Das haben eigentlich alle gut erkannt. Aber entsprechend ist jetzt auch so, dass gerade ja viele Kliniken mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Die Gesundheitsreform, kann man darüber streiten, wird aber auch erst in ein paar Jahren frühestens greifen, das ist noch nicht mal beschlossenes Gesetz. Aber die aktuelle Finanzlage zwingt ja viele Kliniken dazu, zu sparen. Und das zeigt sich ja auch in der nächsten Frage.
Also da geht es ein bisschen um die Verschlechterung der Arbeitssituation durch die Einsparmaßnahmen. Generell sagen erstmal viele, dass sie eine Verschlechterung der Arbeitssituation entweder schon erfahren oder warten, so 60%. Und die Reduzierung des Personalbudgets sehen sie auch als Grund an, teilweise für dass die Weiterbeschäftigung an der Charité gefährdet ist. Das sind so 50% ungefähr.
Genau, da machen sich schon viele Sorgen, ob quasi eine Vertragsverlängerung wirklich durchkommt. Aber umgekehrt, um den eigenen Arbeitsplatz machen sich die Leute kaum Sorgen, ne?
Nee.
Das ist, glaube ich, auch, na, so 17% stimmen nur zu, dass der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, im Gegensatz zu den 50%, die eigene Stelle, quasi, oder die Weiterbeschäftigung in Frage sehen. Das ist, glaube ich, auch so eine Realität. Das hat der aktuelle Generation an Ärztinnen in Weiterbildung, glaube ich, gut begriffen. Es wird zwar überall gespart, aber gebraucht werden die Leute. Und na, das, genau, ich sehe da auch so ein bisschen einerseits auf den ersten Blick einen Widerspruch, auf der anderen Seite auch eben diese Selbst, also diese Sicherheit, ja, irgendwie eine Arbeit wird es schon geben, gibt ja auch erfahrungsgemäß genug, ne? Genau.
Und
Gleich.
dann ging es noch darum, ob in der Abteilung das Personal reduziert wird, in der gerade gearbeitet wird. Da stimmen auch schon einige zu, also auch über 50%.
Genau, bei gleichzeitig berichteter
Leistungen.
großer Überlastung, ne?
Ja.
Zu wenig Personal, da stimmen die Leute zu und gleichzeitig wurde das Personal reduziert. Ja. Genau, da stellt man sich natürlich schon immer ein bisschen die Frage, wie kommt's? Gut, universitäre Aufgaben hatten wir auch ein bisschen abgefragt. Kommen
Kommen wir
wir,
zur Lehre.
genau, die Lehre. Was haben wir da so gefragt und erfahren?
Genau, wir kennen es ja alle, dass wir Lehrtätigkeiten übernehmen. Und wir haben uns gefragt, wie viele finden eigentlich, dass das dann zu Überstunden oder schlechterer Patientinnenversorgung führt. Das waren dann doch auch erstaunlich viele. So 70% sagen, dass sie dann doch eher schlechter heilen können.
Ja, Klassiker, ne? So, ach, hier nochmal Unterricht am Krankenbett, wenn man eigentlich noch Aufgaben hat. Manchmal kann man es verbinden, aber oft genug auch nicht, ne? Das ist meistens weder für die Studierenden noch für Patientinnen oder Ärztinnen wirklich eine Idealsituation. Und da kommt man da auch schon ein bisschen dazu, zu dem nächsten Punkt. Machen die Leute das gerne?
Oder bekommen sie dafür Wertschätzung und berufliche Anerkennung? Offensichtlich nicht so, wie sie es vielleicht erwarten. Das sind auch fast 70%, die sagen, dass sie da nicht so viel Wertschätzung und berufliche Anerkennung für bekommen, für die Lehre, die sie dann schnell noch nebenbei häufig machen.
Genau, ne, das ist oft so ein bisschen klar, ein Pflichtgefühl. Für manche ist es so Leidenschaft, aber alle wissen eigentlich, naja, die Lehre muss stattfinden, aber große Wertschätzung bekommt man nicht. Ne? Für gute Lehre hat noch keiner einen Preis gewonnen, so ungefähr.
Nee, leider nicht.
Ja, der andere Teil der Lehre ist natürlich der Weiterbildung. Ne? Das heißt ja oft immer, gut, wir laufen einen Ärztinnenmangel rein. Lauterbach will neue Medizinstudienplätze schaffen. Ja, aber es ist ja nicht nur die Approbation, es ist ja auch eben der Facharzt, den man braucht. Genau. Wie ist da so die Lage?
Genau, die Frage zur Qualität der Weiterbildung, ob die Befragten damit zufrieden sind, haben nicht so viele positiv beantwortet. Also nur 19, 20% stimmen zu, dass die Qualität in der Abteilung zufriedenstellend ist.
Ja, also mehr als 50% sagen quasi, dass sie nicht mit der Qualität der Weiterbildung zufrieden sind. Ne?
Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Da will man gute Medizin anbieten und die meisten sagen so, meine Weiterbildung reicht qualitativ nicht aus. Aber wie könnte man das verbessern?
Offensichtlich ist die Mehrheit der Meinung, dass diese strukturierte und transparente Evaluation der Weiterbildung das verbessern könnte. Da haben auch ganz schön viele zugestimmt.
10% im Endeffekt. Genau, ne, aktuell. Evaluation der Weiterbildung. Ich weiß nicht, hast du da im Alltag was erfahren?
Nee,
Gar nicht, ne?
gab mal eine vor längerer Zeit von der Ärztekammer. Ich glaube, da kommen wir fast schon zu der nächsten Frage. Was macht die Ärztekammer eigentlich in Bezug auf die Weiterbildung? Haben wir so ein bisschen nachgefragt, ob ihr eigentlich wisst, welche Unterstützung man da bekommen hat und welche Rolle die Ärztekammer da eigentlich spielt. Das waren auch nicht so viele, die gesagt haben, das weiß ich. Das waren nämlich nur 20%.
Genau, eigentlich eine der Kernaufgaben der Ärztekammer, ne? Die ärztliche Weiterbildung und Fortbildung zu organisieren und auch, ne, die erteilen die Weiterbildungsbefugnisse, die prüfen quasi auch Logbücher und Co. Aber ja, die Leute würden sich mehr Evaluation und Unterstützung offensichtlich wünschen. Ein anderer Schwerpunkt unserer Umfrage war ja so, Familie und Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Wie sieht es denn da aus?
Da sieht es nicht ganz so gut aus in unserer Umfrage. Die Aussage, ich kann Arbeit und Familie oder Freizeit gut miteinander vereinbaren, haben zwei völlig zugestimmt. Zwei Personen.
Meldet euch bei uns.
Wir wollen mehr davon hören,
Wie schafft ihr das?
genau. ja, ist nicht so schöne Zahlen.
6% stimmen so allgemein zu, dass man Arbeit, Familie und Freizeit gut miteinander vereinbaren kann. Die berühmte Work-Life-Balance. Man kann sich darüber streiten, ob das über das Konzept, aber die Leute erleben offensichtlich, dass das so die ärztliche Tätigkeit mit Familie und Freizeit erstmal schwierig zusammenzubringen ist. Was macht man dagegen? Ja, wir haben in der nächsten Frage gefragt, familienfreundliches Arbeiten, ermöglicht das unsere Arbeitgeberin? Und da haben exakt niemand völlig zugestimmt.
Aber ein paar haben zugestimmt, nämlich
Genau.
14.
14 Leute haben zugestimmt, 9% der Antworten auf diese Frage waren positiv, ja. Aber der Großteil sagt eben, naja, nee, familienfreundliches Arbeiten ist das nicht. Ne? Das ist dann schon was, wo man dann auch eben oft erlebt, so naja, eigentlich Kinder kriegen wahnsinnig schwierig.
Ja, wir haben auch ein paar Fragen zu Schwangerschaft als Beschäftigte an der Charité gestellt. Was man ja irgendwie immer wieder mal hört, ist, dass man dann nicht so richtig weiterarbeiten kann oder einem gesagt wird, dass man vielleicht ins Beschäftigungsverbot gehen soll. Haben wir auch erfragt, da haben natürlich jetzt insgesamt nicht so viele Personen mitgemacht bei dem Teil der Umfrage, aber insgesamt waren es dann doch. Ich bin so schlecht im Kopf rechnen, mir
Ja,
muss
dann
mehr
übernehme ich
helfen.
das mal. Genau, also diese Fragen hatten wir quasi nur an die Leute gestellt, die angegeben haben, mal schwanger gewesen zu sein, Kinder zu haben, in Elternzeit gewesen zu sein. Und genau, dieses nahegelegte Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft, da wurden ja, 25% wurden
Schon.
nahegelegt, in ein Beschäftigungsverbot zu gehen, obwohl diese Personen weiterarbeiten wollten. Ja, also ein Viertel der Schwangeren musste quasi ja, zu Hause bleiben, obwohl sie weiterarbeiten sollten. Ne? Das ist immer wieder diese Vereinbarung von Schwangerschaft und Karriere. Das ist genau das, dass man dann halt eben nicht weiterarbeiten darf, für einen Facharzt länger braucht und so weiter.
Ja.
Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt.
Genau, also die Bekanntgabe der Schwangerschaft, die man vielleicht herauszögert aus einer Angst vor negativen Konsequenzen, das haben auch ziemlich viele quasi zugestimmt zu dieser Aussage, nämlich 37%, 38%, was ja auch relativ viel ist
Absolut, ja.
und
Ne?
vielleicht auch gefährlich
Zwei
manchmal.
Fünftel der Schwangeren, die quasi lieber nichts von der Schwangerschaft sagen, weil sie weiterarbeiten möchten. Oder ne, das ist die klassische negative Konsequenz, die man befürchtet. Und ja, dann lieber nichts sagen und sich selbst drum kümmern und hoffen, dass es schon gut geht. Schwierig. Und das ist eben auch genau der Punkt, ne? Der Grund, weshalb das gemacht wird.
Dass es nicht so richtig sichere Tätigkeiten vielleicht immer gibt, die man eigentlich machen kann und auch sinnvolle, die einen in der Weiterbildung weiterbringen. Genau, da gab es also die Frage nach den Tätigkeiten, die eingeplant werden für Schwangere, damit sie die Weiterbildung ohne Beschäftigungsverbot ermöglichen können. Das waren schon ein paar Abteilungen, in denen das so eingeplant war.
Drittel ungefähr, ne?
Oder ungefähr. Danke, dass du mir immer die Zahlen
Kein Problem.
weißt. Genau. Aber da gibt es vielleicht auch noch Platz nach oben.
Auf jeden Fall, ne? Man hört dann so aus der Radiologie, dass dann Schwangere vor allem in die Sonorotation kommen, wo es dann eben keine Strahlenbelastung gibt. Aber umgekehrt, ne? Da gibt es ja durchaus Bemühungen, da so sogenannte Positivlisten zu entwickeln, was Schwangere tun dürfen. Aber sehr oft ist da halt so eine sehr große Vorsicht, die da stattfindet, dass dann eben gesagt wird, so prinzipiell ja, nicht in OP, kein, ne, so Nachtarbeiten auch schwierig und so, sodass dann ganz oft einfach heißt, naja, wir können das gar nicht schaffen, hier einen Arbeitsplatz zu schaffen, der sich mit einer Schwangerschaft vereinbaren lässt. Ne?
Ja, der auch nicht die anderen noch zusätzlich belastet, weil
Das ist
die
nochmal der
Besetzung
andere.
eh schon so schlecht ist.
Genau, wobei man natürlich immer drüber reden muss, ob man nicht eben genau dann sagen muss, gut, eine Schwangerschaft muss halt geschützt werden, gefördert werden und das ist natürlich eine Belastung. Aber
Auf
dann
jeden
müssen die
Fall.
anderen eben, müssen die anderen na, irgendwie da für einspringen. Da muss dann aber auch die Personaldecke reichen, umgekehrt. Das ist natürlich einfach sich rausziehen aus dem Pool, ist dann schwierig, wenn es dann wirklich an jeder Person hängt. Gut, na, das ist so der Themenblock. Was ich auch wirklich, ja, überraschend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein bisschen, ja, augenöffnend fand, sind so die Fragen, die wir so zum Arbeitsrecht gestellt haben.
Die Bereitschaftszeit, wie viel arbeiten wir da eigentlich?
Genau, der Klassiker, ne? Die BDs, Bereitschaftsdienste vom Arbeitsrecht, für, ja, im Endeffekt für so Situationen geschaffen, wo man eben nicht permanent arbeitet, sondern eben auf Abruf da ist, die in der Klinik viel genutzt werden, ne, gerade für die 24-Stunden-Dienste, anders sind die auch nicht legal. Aber der Gesetzgeber sieht davor, dass man im Schnitt maximal 50% der Zeit arbeitet. Wer mehr arbeitet, arbeitet Vollzeit, weil die Idee hinter so einem Bereitschaftsdienst ist, dass man eigentlich quasi im Bett liegt oder sich sonst wie entspannt, und dann nur bei Bedarf kommt, ne? So wie halt die Dorffeuerwehr oder sonst wer. Die Frage ist, passt das zu unserer Arbeitsrealität?
Leider nicht.
Leider nicht so, ne?
Sind
So.
80%, mehr als 80%, arbeiten mehr als 50% in der Bereitschaftszeit.
Genau. Ungefähr 9%
Ansonsten.
halt sagen, stimmen dem zu, dass sie quasi diese gesetzliche Vorgabe von 50% der Zeit zu arbeiten einhalten. Ne? Also sehr dünnes Eis eigentlich. Und da kommen wir eigentlich so zum nächsten Thema. Also wissen die Leute das eigentlich, dass das eben gar nicht so einfach ist?
Nee, also auch das ist eigentlich gar nicht so schlecht verteilt, ne? Wir wissen, so zu 33% sind wir ganz gut über unsere tarif- und arbeitsrechtlichen Rechte informiert von den
Ja, die anderen
Befragten.
zwei Drittel aber nicht, ne? Also
Ja,
ja,
weil.
ne? Ich meine, wenn wir jetzt fragen würden, kennen Sie sich medizinisch aus und nur ein Drittel sagt ja, das
Wäre
wäre jetzt
doof.
auch nicht so super verteilt. Also an sich müsste man ja erwarten, dass da die meisten sich gut informiert fühlen, aber tun sie halt nicht, ne? Zwei Drittel fühlen sich nicht ausreichend über Tarif- und Arbeitsrecht informiert. Und ne, gerade zu so oben genannten Punkten, Bereitschaftsdiensten und so weiter, kriegen wir regelmäßig Fragen rein. Und das ist dann nochmal der nächste Punkt. Eine Sache ist es, informiert zu sein, welche Rechte man hat. Die andere ist ja, dieses Recht auch zu bekommen. Und da hatten wir den nächsten Punkt abgefragt.
Ich weiß, wie die Einhaltung des geltenden Rechts einfordern kann, wie ich sie einfordern kann. Da haben jetzt auch nicht so viele
20%
gesagt, dass
nur.
sie das wissen.
Ja.
Genau.
Und das ist auch immer der nächste Punkt, ne? Ich arbeite meine Bereitschaftsdienste zu. Okay, und was mache ich als nächstes? Großer, großer Informationsbedarf. Und ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Thema, dem muss man sich annehmen, ne? Dass da einfach die Informationen nicht so vorhanden sind und dass die Leute eigentlich sich oft hilflos fühlen und dem Ganzen ausgeliefert. Entweder man packt das oder halt nicht, aber so richtig zu sagen, so halt stopp, hier folgendes ist nicht okay und das muss anders laufen, das ist schwierig. Gut. Ja, wie geht's dann weiter? Na, wir wollen die Umfrage noch ein bisschen weiter auswerten. Das war jetzt auch erstmal so ein erster Blick drauf. Wir wollen die auch noch mit gerade den Leuten, die es eben ausgefüllt haben, besprechen. Genau, da werden wir einen gemeinsamen Termin anbieten. Wir machen das als Charité-internen Videocall, damit wir da auch ja, offen über alles reden können und eben auswerten können, ja, was für Konsequenzen wir auch aus dieser Umfrage ziehen und wie wir das eben bewerten. Wir werden euch einen Link über die Assistentinnen-Sprecher zuschicken. Ja, ne, wir haben das Ganze ja auch so eben in Vorbereitung auf die nächste Tarifrunde gemacht, um genau die Schmerzpunkte zu finden, wo ist gut, wo nicht so. Genau. Und ich glaube, eine der ermutigenden Sachen war, wir haben viele, viele Sachen gefunden, wo es nicht so gut läuft, aber ja, Frage der Streikbereitschaft,
Hoch.
die war hoch. Genau. Zu fast allen Punkten über 80% Zustimmung in der Richtung. Dafür würde ich auf die Straße gehen. Ne? Genau, das ist eigentlich schön zu sehen. Die Leute merken, okay, ja, die Arbeitsbedingungen, da geht noch was, da ist Luft nach oben und die sind auch bereit, dafür einzustehen. Ne? Ist die Frage, was man daraus macht. Ganz explizit haben ganz viele gesagt, ja, nur mehr Geld, das reicht mir nicht. Wir müssen auch an die Arbeitsbedingungen ran. Genau. Und umgekehrt, die andere Sache ist natürlich, das eine ist das Tarifrecht. Und gerade bei der Weiterbildung haben wir gerade schon drüber gesprochen. Da geht es auch in die Ärztekammer. Ne? Helene, hast du dir auch was vorgenommen?
Ihr könnt mich wählen,
Genau.
aber auch viele andere.
Aber Helene ist eine von unseren Initiativenmitgliedern, die sich für die Ärztekammer zur Wahl gestellt haben. Ne? Und gerade wenn wir eben so sehen, unsere Weiterbildung läuft nicht ganz so, wie man sich es erwarten würde. Da geht noch was. Da ist die Ärztekammer auch gefragt. Und genau, das ist auf jeden Fall was. Das hoffen wir, dass das euch in eurem Wahlverhalten wichtig ist und dass ihr das berücksichtigt. Genau, geht ruhig noch wählen. Bis zum 6. Dezember habt ihr Zeit. Online ist es möglich. Eigentlich wichtig ist uns, dass ihr vor allem wählt. Und wen ihr wählt, das müsst ihr entscheiden. Die Infos dazu findet ihr jeweils bei den jeweiligen Listen und Kandidatinnen. Ja, cool.
Ja, und danke nochmal, dass ihr die Umfrage alle ausgefüllt habt.
Ja,
So
mega.
viele.
Mega, dass das genau durch alle Abteilungen durchgegangen ist. So muss es laufen. So funktioniert das gemeinsam für die Rechte einzustehen. Und genau, ihr hört von uns. Bis dann.
Tschüss.